Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Schmiedings Blick, heute am 30. Januar. Mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding spreche ich heute vor allem über die Inflation in den USA und Deutschland. Mein Name ist Klaus Newe, ich verantworte das Wealth und Asset Management bei Berenberg. Holger, bevor wir auf unser eigentliches Thema, die Inflation, zu sprechen kommen, lass uns erneut mit dem Ereignis des Jahres beginnen. Seit 10 Tagen ist Trump wieder im Amt als Präsident der USA. Was sind die Neuigkeiten seit unserem Podcast vor einer Woche? Und hat dich dabei etwas positiv oder negativ überrascht?
Klaus, Trump hält uns in Atem. Das ist keine Überraschung. Bemerkenswert ist beispielsweise, dass er massiven Druck auf Kolumbien ausgeübt hat mit einer Zolldrohung und dass Kolumbien sofort eingeknickt ist und ihm nachgegeben hat bei Abschiebeflügen aus den USA nach Kolumbien. Negativ. Nun, der Hinweis von Trump, dass die Gaza-Bevölkerung ja vielleicht auch in Ägypten oder Jordanien sich ansiedeln könne, das ist natürlich, finde ich, sehr negativ. Das grenzt ja an eine Ankündigung, man könne sie auch vertreiben. Negativ war für mich auch, dass das Außenministerium angekündigt hat, fast alle Hilfen der USA ans Ausland vorerst auf Eis zu legen, darunter auch die humanitäre Hilfe für die Ukraine für knapp 3 Monate. Das mag für die Ukraine nicht kriegsentscheidend sein, ist aber sicherlich ein sehr unangenehmes Signal an Putin. Positiv hat mich da etwas überrascht. Naja, immerhin, Trump hat angedeutet, dass er die Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen könne, um damit Druck auf Putin in Sachen Ukraine auszuüben. Das ist zwar noch nicht das, was wir brauchen. Letztlich brauchen wir, dass Trump ankündigt, er würde die Ukraine militärisch wesentlich mehr unterstützen, wenn Putin nicht auf einen Waffenstillstand eingeht, der für die Ukraine akzeptabel ist. Aber es ist immer ein Hinweis darauf, dass Trump weiß, man muss Druck auf Putin ausüben.
Schwenken wir jetzt zur Inflation, zunächst in den USA. Wie hoch ist dort derzeit der Preisdruck und welche Kräfte treiben die Inflation jenseits des Atlantiks?
Nun, in den USA liegt die Inflationsrate Stand Dezember bei 2,9%. In den USA sehen wir eine robuste Nachfrage der privaten Verbraucher, das treibt die Preise. Dazu kommen steigende Lohnkosten. Wenn wir uns die Einzelheiten anschauen, sehen wir, dass die sogenannte Kernrate der Inflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, noch etwas höher liegt, bei 3,2%. Wobei es vor allem die Dienstleistungen sind, mit einem Auftrieb der Preise gegenüber Vorjahr um 4,5% und die Wohnkosten mit plus 4,6%, die US-Inflation prägen. Dazu kommt innerhalb des Dienstleistungssektors eine Sache, die uns auch in Europa beschäftigt. Versicherungen werden teurer und teurer. In den USA die Autoversicherung zurzeit 11,3% gegenüber Vorjahr. Allgemein ist der Trend bei der Inflation in den USA leicht, aber auch nur ganz leicht abnehmend, weil der Lohndruck ein kleines bisschen rückläufig ist aktuell. Ob das so bleiben wird, ist allerdings eine andere Frage.
Präsident Trump will die Inflation bekämpfen, indem er mehr nach Öl und Gas bohren lässt. Zudem will er auf Saudi-Arabien einwirken, mehr Öl zu fördern, um auch so den Ölpreis zu drücken. Glaubst du, dass er damit Erfolg haben wird?
Klaus, an einen durchschlagenden Erfolg glaube ich hier nicht. Zum einen mit Trumps Wirtschaftsprogramm. Er beflügelt ja etwas, zumindest kurzzeitig, die US-Konjunktur, steigt ja auch die Nachfrage nach Energie und gerade auch nach fossilen Energieträgern. Zudem hat Trump ja immerhin auch stärkere Sanktionen gegen russische Energielieferanten angedeutet. Das würde ja den Ölpreis und den Gaspreis eher etwas nach oben bringen. Und Saudi-Arabien, glaube ich, schaut letztlich vor allem auf das, was das Land für sich selbst für gut hält. Und da ist, glaube ich, ein dramatischer Rückgang der Ölpreise, eine kräftige Ausweitung der saudischen Produktion wohl nicht vorgesehen. Der Ölpreis zurzeit ist am Markt etwas rückläufig, aber er ist immer noch etwas höher, nicht viel, aber etwas höher, als er es war, als Trump wiedergewählt wurde. Einen großen Effekt auf die Ölpreise von Trump erwarte ich nicht.
Lass mich noch einmal konkret nachfragen. Trump droht ja mit Zöllen. Sollte er tatsächlich einen Zoll von 10% auf alle US-Einfuhren erheben, wie sehr würde das die Inflation in den USA anheizen?
Höhere Zölle heißen ja, die Verbraucher müssen mehr bezahlen für Einfuhren. Und auch Unternehmen, die Einfuhren weiterverarbeiten, haben höhere Kosten. Wir schätzen, dass ein 10%iger US-Einfuhrzoll auf alles das Preisniveau in den USA innerhalb eines Jahres um knapp 1% anheben würde. Dieser Effekt berücksichtigt bereits, dass ein etwas stärkerer Dollar und geringere Margen für Lieferanten den Zolleffekt ein wenig abschwächen ohne diese Gegeneffekte, also etwas stärkerer Dollar und weniger Gewinne für Lieferanten, ohne diese Effekte wäre wahrscheinlich der Preisauftrieb in den USA um knapp 1,5% höher bei einem 10%igen Einfuhrzoll auf alles.
Was bedeutet Trumps Wirtschaftsprogramm insgesamt für die Inflation in den USA?
Zunächst einmal die Deregulierung, die er anstrebt und die er anfängt umzusetzen, ist natürlich etwas, was den Inflationsdruck, die Preise ein bisschen dämpfen kann. Aber sein Programm mit Steuersenkungen läuft ja auch darauf hinaus, dass es mehr Nachfrage gibt. Das wirkt eher inflationsfördernd. Zudem, über die Zölle haben wir bereits gesprochen. Außerdem will er ja hart vorgehen gegenüber illegalen Einwanderern. Das hat begonnen. Und weniger Einwanderer in den Arbeitsmarkt wird sich in den USA dadurch ausdrücken, dass der Lohnanstieg wieder stärker wird. Auch das treibt über höhere Lohnkosten die Inflation. Alles in allem wird Trumps Wirtschaftsprogramm wohl bedeuten, dass die USA zunächst etwas mehr Wachstum und etwas mehr Inflation haben, als es sonst der Fall wäre. Langfristig dürfte es sich darin ausdrücken, dass bei weniger Einwanderern und bei etwas Sand im Getriebe durch Zölle das Wirtschaftswachstum schwächelt, sagen wir ab 2027, während die Inflation höher bleibt, als sie es ohne Trumps Wirtschaftsprogramm geblieben wäre. Denn Zölle und vor allen Dingen auch weniger Einwanderer sind halt letztlich etwas, was die Preise ein bisschen anhebt.
Was ist damit deine Vorhersage für die Inflation in den USA?
Wir erwarten für dieses Jahr 2025 einen Preisauftrieb von etwa 2,9%. In den Jahren danach ein kleines bisschen schwächer, aber mit um die 2,6% noch immer etwas erhöht. Einen nachhaltigen Abwärtstrend der US-Inflation sehen wir angesichts dessen, was Trump vorhat und dessen, was er zumindest wahrscheinlich teilweise umsetzen wird, eigentlich nicht.
Holger, wenn du damit recht hast, wird die US-Notenbank, die Federal Reserve, also auf absehbare Zeit ihr Ziel verfehlen, die Inflationsrate auf 2% zu drücken. Was folgt daraus für die Geldpolitik?
Unseres Erachtens hat die US-Notenbank eigentlich keinerlei Spielraum, ihre Leitzinsen weiter zu senken. Denn wir erwarten ja Wachstum, das zunächst einmal eher etwas stärker ist, zumindest oberhalb der Trendrate von 2,5. Wir sehen eine robuste Nachfrage in den USA. Und mit unserer Inflationsprognose gibt es auch von daher keinen Grund, mit der Geldpolitik etwas Gas zu geben. Also sinnvoll wäre es für die US-Notenbank, ihre Zinsen auf dem jetzigen Niveau zu belassen. Ob sie das auch so sieht, ist eine andere Frage. Es gibt ein gewisses Risiko, dass sie vielleicht noch einmal die Zinsen senkt, um dann festzustellen, ein halbes Jahr später, das hätte sie sich auch sparen können.
Eine kurze Anschlussfrage dazu. Kann Trump die Fed dazu zwingen, trotzdem die Zinsen zu senken?
Nein, das kann er eigentlich nicht. Nur wenn der Kongress per Gesetz die Unabhängigkeit der Fed aufhebt, dann könnte Trump direkt in die Notenbank durchregieren und sie zu Zinssenkungen zwingen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Kongress ein solches Gesetz verabschieden würde. Denn Trumps Republikaner haben nur eine sehr knappe Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Wenn 3 Republikaner für die andere Seite stimmen, wäre die Mehrheit weg. Und bei einigen Republikanern würde es sicherlich auf viel Unverständnis stoßen, wenn man die Unabhängigkeit der Fed beschränken möchte. Es gibt ja auch durchaus noch einige halbwegs traditionell konservative Republikaner, auch wenn die Trump-Anhänger unter den Republikanern die deutliche Mehrheit sind. Zudem wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn Trump es versuchen würde. Denn wir haben ja gewisse Inflationssorgen. Wenn angesichts von solchen Inflationssorgen dann die Politik versucht, die Zinsen künstlich zu drücken, dann dürfte es an den Märkten einen größeren Risikoaufschlag für künftige Inflation geben. Das heißt, dass die Finanzierungskosten, die Renditen für längerfristige Staatsanleihen sogar steigen könnten, auch wenn die Zentralbank am kurzen Ende vielleicht nachkommen würde. Und bei höheren Finanzierungskosten für langlaufende Staatsanleihen wäre das für den US-Haushalt auf Dauer eine erhebliche Belastung. Ich denke, dass beispielsweise der US-Finanzminister das Trump auch erklären dürfte und dass deshalb Trump keinen ernsthaften Versuch machen wird, ein Gesetz vorzuschlagen, das die Unabhängigkeit der US-Notenbank aufheben würde. Wenn er es täte, könnte das für ihn, für Trump, unangenehm ausgehen.
Holger, lass uns jetzt auf die Inflation bei uns in Deutschland schauen. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es zur Situation in den USA?
Es gibt eine große Gemeinsamkeit, nämlich auch bei uns treiben steigende Kosten die Preise. Es gibt auch einen großen Unterschied, denn bei uns sehen wir keine lebhafte Nachfrage, die inflationär wirkt. Bei uns ist es eigentlich fast nur die Kostenseite, die sich in der Inflation ausdrückt. In Deutschland lag die Inflationsrate im Dezember gegenüber Vorjahr bei einem Anstieg der Preise von 2,6%, die sogenannte Kernrate, also ohne Energie und Nahrungsmittel, bei 3,3%. Ähnlich wie in den USA sind es vor allen Dingen die Preise für Dienstleistungen, die nach oben streben, gegenüber Vorjahr im Dezember plus 4,1%. Und bei Versicherungen haben wir ähnlich wie in den USA einen ganz besonderen Druck, bei Autoversicherungen sogar sehr ausgeprägt, mit einem Anstieg um 34,5% gegenüber Vorjahr. Was sich hier widerspiegelt, sind die steigenden Kosten für Autoreparaturen. Das sind teils Lohnkosten, das sind teils Materialkosten, die sich da leider sehr schmerzhaft bemerkbar machen.
Wie kommt es, dass viele Menschen immer noch über hohe Inflation klagen, obwohl der Preisauftrieb in den letzten beiden Jahren ja kräftig abgenommen hat?
Zum einen ist es so, dass einige Preise ja immer noch kräftig steigen. Ich habe gerade über Autoversicherung gesprochen. Der wesentlichere Punkt ist aber, dass wir Volkswirte ja Inflation messen als Anstieg der Preise gegenüber Vorjahr. Wenn also ein Preisanstieg 13 Monate statt nur 12 Monate zurückliegt, dann ist das nicht mehr in dem 12-Monats-Vergleich der Preise, also der üblichen Inflationsrate, drin enthalten. Während viele Menschen das sehr anders beurteilen. Die schauen drauf, ob die Preise höher sind, als sie es früher gewohnt waren. Und bis man so weit ist, dass man sagt, nun, die Preise sind zwar sehr hoch, aber sie steigen nicht mehr. Ich kann deshalb wieder normaler Geld ausgeben. Das dauert halt typischerweise mehr als 12 Monate. Man braucht Zeit, um sich an die höheren Preise zu gewöhnen. Und das sehen wir in Deutschland gerade relativ ausgeprägt. Obwohl die eigentliche Inflationsrate gegenüber Vorjahr spürbar zurückgegangen ist, ist der Ärger der Menschen über den Preisanstieg vorher immer noch groß und entsprechend halten sich viele Bürger beim privaten Verbrauch weiterhin zurück. Ich denke, man wird sich im Zeitablauf daran gewöhnen. Der private Konsum strebt ja leicht nach oben. Aber bis die Leute sagen, die Inflation ist wieder auf einem fast normalen Niveau, das wird wahrscheinlich noch etwas dauern, auch wenn wir Volkswirte mit Blick auf die reinen Zahlen sagen, eigentlich ist die Inflation ja schon weitgehend besiegt.
Wie stehen die Chancen, dass die Europäische Zentralbank ihr Ziel erreichen wird, die Inflationsrate in der Eurozone auf 2% zu drücken?
Nun, wenn die Energiepreise in diesem Jahr weitgehend stabil bleiben, dann kann es der EZB gelingen, auf 2% oder 2,2% zu kommen. Für das Jahr 2025 erwarten wir insgesamt für die Eurozone eine Inflationsrate von 2,1%, für Deutschland einen ähnlichen Wert. Also die EZB kann ihr Ziel mehr oder weniger in diesem Jahr erreichen. Dazu trägt vor allen Dingen bei, dass unsere Konjunktur, anders als in den USA, ja zunächst recht schwach ist. Und als Ausdruck dieser schwächeren Konjunktur wird auch bei uns der Lohndruck im Laufe des Jahres 2025 wohl spürbar nachlassen. Damit ist die Notwendigkeit für Unternehmen, steigende Kosten zu überwälzen, dann etwas geringer als in den Vorjahren. Wenn wir also nur auf 2025 schauen, sieht es für die Europäische Zentralbank gar nicht so schlecht aus.
Und wie lange kann die Inflation dann bei etwa 2% bleiben? Wie schätzt du die längerfristigen Aussichten ein?
Klaus, das ist nun ein ganz anderes Thema. Wir erwarten ja, dass die Konjunktur ein bisschen an Schwung gewinnt im Laufe des Jahres. Auch wenn beispielsweise wir nach der deutschen Bundestagswahl endlich eine gewisse Sicherheit haben über die kommende Wirtschaftspolitik. Wir rechnen ja damit, dass die geringeren Zinsen, die EZB hat ja im vergangenen Jahr die Zinsen schon deutlich gesenkt und wird in diesem Jahr weitergehen. Wir rechnen damit, dass auch das die Konjunktur, auch den Wohnungsbau etwas belebt. Zudem dürfte der konjunkturelle Gegenwind aus China ein wenig nachlassen. Also, wenn uns nicht Trump mit einem Handelskrieg die Konjunktur verhagelt, dürfte im Laufe des Jahres bei uns ein Aufschwung einsetzen. Und dann wird wahrscheinlich anschließend im Jahr 2026 auch der Lohndruck wieder etwas zunehmen. Dann wird auch die Nachfrage etwas mehr sich in steigenden Preisen ausdrücken. Deshalb nehme ich an, dass im Laufe des Jahres 2026 die Inflation wieder anzieht und dann 2027 eher bei etwa 2,5% landen dürfte, also oberhalb der Zielmarke von 2% der Europäischen Zentralbank.
Holger, müsste die EZB dann nicht eigentlich die Zinsen anheben, statt sie weiter zu senken?
Gute Frage. Langfristig gesehen denke ich weiterhin, dass ein Leitzinssatz der EZB von etwa 3% angemessen ist. Man kann natürlich argumentieren, bei der aktuellen Konjunkturschwäche sollte die EZB noch weiter senken. Mit Blick rein auf den kurzfristigen Inflationsausblick ist das ein gutes Argument. Aber wenn die EZB etwas weiter in die Zukunft schaut, sollte sie eigentlich sehen, dass der Inflationsdruck später wieder zunehmen wird. Konkret, ich erwarte, dass die EZB zunächst einmal eher auf Sicht fährt, mehr auf die kurzfristig relevanten Daten schaut und deshalb ihre Leitzinsen in diesem Jahr nochmal dreimal um einen Viertelprozentpunkt senken wird, um dann beim Einlagesatz im Juni bei 2,25% angekommen zu sein. Von jetzt 3%. Aber ich rechne eben das im Zuge eines Aufschwungs mit wieder etwas mehr Lohndruck 2026 und 2027, mit etwas mehr Preisauftrieb dann, die EZB 2027 dann mit ihrem Einlagesatz wieder auf 3% gehen muss.
Holger, in gut 3 Wochen wird bei uns der Bundestag neu gewählt. Danach werden die Karten politisch neu gemischt. Könnte eigentlich die Wirtschaftspolitik auch etwas gegen die Inflation tun?
Nicht so viel wie die Zentralbank auf Dauer, aber sie könnte durchaus schon was tun. Denn die Preise ergeben sich ja aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Zentralbanken steuern die Nachfrage. Die Wirtschaftspolitik ist wichtig für das gesamtwirtschaftliche Angebot. Wir könnten beispielsweise durch bessere Standortbedingungen für Investitionen dafür sorgen, dass bei uns das Angebot größer wird, mehr Investitionen. Wir könnten durch mehr Anreize für Menschen, mehr zu arbeiten, auch das gesamtwirtschaftliche Angebot erweitern. Das würde auf Dauer etwas den Preisdruck mildern. Eine rationalere Energie- und Klimapolitik könnte auch dazu beitragen. Ein kleines Beispiel nur. Ein schnellerer Netzausbau würde helfen bei den Strompreisen. Beispielsweise mit Überlandleitungen, die nicht so teuer sind wie Leitungen, die nur unter dem Boden verlegt werden. Also es gibt durchaus einige Stellschrauben für die Wirtschaftspolitik, das gesamtwirtschaftliche Angebot zu erweitern und hier und da den Kostendruck zu lindern. Und das würde sich auch in geringere Inflation, etwas geringer Inflation und damit einem stärkeren Anstieg der Kaufkraft der Bürger nach Inflation ausdrücken. Da sind wir wieder bei einem Thema, das wir noch oft diskutieren werden in den kommenden Wochen. Was kommt nach der deutschen Bundestagswahl? Das ist eine Wahl, die wichtig ist. Und das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen zwischen den Parteien, die dann eine Regierung bilden werden nach der Bundestagswahl, dieses Ergebnis, das wird auch spannend und wichtig.
Nächste Woche sprechen wir im Vorfeld der Bundestagswahl unter anderem über mögliche Sparpotenziale im Staatshaushalt. Dafür vergleichen wir die Aufteilung der Staatsausgaben in Deutschland mit der in anderen Ländern. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.